Stepinac war Erzbischof von Zagreb im Zweiten Weltkrieg und war Primas der katholischen Kirche in Jugoslawien und war sich seiner Verantwortung bewusst, denke ich, für alle Verfolgten. Es gab eine starke Verfolgung gegenüber dem serbischen Bevölkerungsteil. Es gab Verfolgung gegenüber den Juden und den Roma. Es gab Verfolgung gegenüber Kommunisten und Atheisten und anderen Gruppen. Stepinac hat eine unglaublich große und vielfältige Aktivität zum Schutz und zur Rettung bedrohter Gruppen und auch bedrohter Einzelpersonen entfaltet. Und darüber gibt es sehr viele Zeugnisse.
Stepinac hat sicher einzelne Menschen gerettet, aber wir reden hier nicht von Einzelfällen. Wie die serbische Seite es sieht, hätte er auf jeden Fall viel mehr tun können. Die tiefe Wunde, das ist der Genozid am serbischen Volk im Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet des unabhängigen Staates Kroatien.
Wenn man mir sagt, Stepinac hätte viel mehr für die Rettung von Kindern, für die Rettung von Juden, Serben, Roma und anderen tun können, dann sage ich, gut, okay, sagen Sie mir, wer hat mehr getan als Alojzije Stepinac? Sagen Sie es mir, wer hat mehr getan?
Umstrittenes Erbe, katholische Kirche und Erinnerungspolitik in Kroatien. Eine Sendung von Xenia Svetkovic-Sander und Martin Sander.
Am Rande des Hauptplatzes von Zagreb steht die 100 Meter hohe Kathedrale der Stadt, in heutiger Gestalt ein Projekt des Wieners Friedrich von Schmidt und des Kölners Hermann Bolle. Sie ist das Wahrzeichen der kroatischen Metropole. Messen finden zurzeit dort nicht statt, sondern in einer provisorischen Halle auf dem Nachbargrundstück. 2020 hat ein Erdbeben den neogotischen Bau mit den zwei schlanken Türmen schwer beschädigt. Vor einigen Monaten hat man einen besonders wertvollen Gegenstand aus der Kathedrale in den Behelfsbau gebracht, den gläsernen Sarkophag mit den sterblichen Überresten des kroatischen Seligen Alojzije Stepinac. Der Leichnam des langjährigen Erzbischofs ist einbalsamiert und steckt im liturgischen Gewand. Alojzije Stepinac amtierte als Erzbischof von Zagreb von 1937 bis zu seinem Tod 1960. Stepinac wirkte zunächst im Königreich Jugoslawien, dann im sogenannten unabhängigen Staat Kroatien, einem faschistischen, von Nazi-Deutschland installierten Marionettenstaat, und schließlich nach dem Zweiten Weltkrieg im sozialistischen Jugoslawien. 1953 ernannte Papst Pius XII. Den Erzbischof zum Kardinal. Da war Stepinac bei dem jugoslawischen Staatschef Josip Broz Tito schon in Ungnade gefallen und landete im Arrest. 1998 sprach ihn Papst Johannes Paul II. Als Märtyrer selig. Es folgte das Verfahren zur Heiligsprechung. Doch dieses Verfahren stagniert seit Jahren. Denn die serbisch-orthodoxe Kirche hat Papst Franziskus 2014 darum gebeten, Stepinac nicht heilig zu sprechen. Der Grund für diese Bitte? Die Rolle von Stepinac im Zweiten Weltkrieg. Franziskus entschied sich zu einem außergewöhnlichen Schritt. Er setzte eine ökumenische Dialogkommission aus orthodoxen, sprich serbischen, und katholischen, sprich kroatischen Experten ein, um alle Vorbehalte auszuräumen. Die Kommission hat 2016 und 2017 mehrmals getagt, aber keine neuen Ergebnisse erzielt. Seither ruht die Kanonisierung. Manche kroatische Gläubige sind enttäuscht. Für sie entbehrt die Entscheidung von Franziskus jeder sachlichen Grundlage. Stepinac, so sagen sie, sei der Umarmungsstrategie des verstorbenen Papstes gegenüber den Orthodoxen zum Opfer gefallen. Heilig ist Stepinac für viele Kroaten jetzt schon, jedenfalls für die Besucher der Messen in der Ersatzkathedrale.
Da se ne bi konfrontiralo sa Das Verfahren wurde gestoppt, um einen Konflikt mit den Orthodoxen zu vermeiden. Aber das ist ein oberflächlicher Grund. Für die wirklich Gläubigen ist es nicht wichtig, ob er heilig gesprochen wird. Wenn sie glauben, dass er wie ein Heiliger gehandelt hat, dann ist er ein Heiliger.
Eine halbe Autostunde südwestlich von Zagreb liegt Krasic. Das Dorf am Rande des Žumberak-Gebirges ist ein zentraler Schauplatz katholischer Erinnerungskultur in der seit 1991 unabhängigen Republik Kroatien. Denn hier kam Alojzije Viktor Stepinac 1898 zur Welt. Hier wuchs er in der Habsburger Monarchie als Kind wohlhabender Bauern auf. Vor allem im Pfarrhof von Krasic lebte der Zagreber Erzbischof Alojzije Stepinac von 1951 bis zu seinem Tode 1960 unter Hausarrest, den das Tito-Regime gegen ihn verhängt hatte. Einzeln und in Gruppen wallfahren heute kroatische Katholiken laufend nach Krasic. Für viele kroatische Schulen gehört ein Besuch von Kirche samt Pfarrhof zum Programm. Gerade ist eine Schülergruppe aus der Nähe von Zagreb zu Besuch. Die Schulleiterin Martina Svilicic, eine Deutschlehrerin, ist dabei.
Bei uns hat man Religion also als Fach, als Wahlfach natürlich. Und hier sind fast alle Schülerinnen und Schüler von 5. bis 8., also Sekundarstufe, fast 95% der Schülerinnen und Schüler sind katholisch.
Mit Anekdoten aus dem Leben von Stepinac versucht Priester Ivan Vucak im Gottesdienst den Kindern und Jugendlichen die Bedeutung des selig gesprochenen Erzbischofs näher zu bringen. Für den Geistlichen ein Routineprogramm. Im alten Pfarrhaus gegenüber schauen sich Schülerinnen und Schüler die Stube an, in der Stepinac die letzten Jahre seines Lebens verbrachte, unter Hausarrest, bewacht von kommunistischer Miliz.
Der Kardinal kam 1951 hierher, nach Jahren des Gefängnisses in Lipoglava. Da er dort vergiftet wurde, tauchten bald die ersten Krankheitssymptome auf. Tito und die Kommunisten bekamen Angst, dass er im Gefängnis von Lipoglava sterben könnte. Deshalb haben sie ihn hierhin geschickt. Hier, dieses Bett, da ist er verstorben.
Erzählt eine der Schwestern des Ordens, Dienerinnen des kleinen Jesus aus Krasic. Ob Stepinac im Gefängnis wirklich vergiftet wurde, ist umstritten. Doch zweifelsohne setzte ihm der Tito-Staat schwer zu. Im sozialistischen Jugoslawien war der Erzbischof nicht nur persona non grata, sondern galt auch als Kriegsverbrecher. 1946 verurteilte ihn ein Zagreber Gericht unter Regie von Titos Geheimdienst zu 16 Jahren Gefängnis. Der Tito-Staat warf Stepinac vor, das faschistische Regime der mit den Nazis verbündeten Ustascher unterstützt, die kommunistische Herrschaft nach der Befreiung hingegen verleumdet zu haben.
Das war der erste große Schauprozess gegen einen so prominenten katholischen Geistlichen nach dem Zweiten Weltkrieg außerhalb der Sowjetunion. Er ist als Kriegsverbrecher verurteilt worden 1946. Ich glaube, das vertritt eigentlich keiner ernsthaft mehr. Und andere sehen ihn eben als seligen und zukünftigen Heiligen oder auch jetzt schon als Heiligen. Und das ist natürlich eine immense Diskrepanz in der Bewertung.
Die Berliner Richterin Claudia Stahl hat die erste umfangreiche Biografie von Stepinac auf Deutsch vorgelegt und dafür Kroatisch gelernt. Vor der Verhaftung von Stepinac hatte Tito versucht, mit dem Erzbischof ins politische Geschäft zu kommen. Was er genau von ihm verlangte, ist bis heute unklar. Mit Sicherheit forderte er mehr Distanz der kroatischen Kirche gegenüber dem antikommunistischen Vatikan unter Pius XII. Vielleicht wollte er nach Vorbild der serbisch-orthodoxen Kirche eine eigenständige katholische Kirche in Jugoslawien installieren. Für Priester Ivan Vucak aus Krasic liegt Stepinacs größtes Verdienst in seiner Standhaftigkeit gegenüber Tito.
Ich stelle die Frage, wenn uns Alojzije Stepinac verkauft hätte, wenn er Tito erlaubt hätte, dass wir uns vom Vatikan abspalten, was wäre dann aus der kroatischen Identität geworden? Ich frage, Was wäre aus dem kroatischen Volk geworden, wenn wir hier irgendeine kroatische, jugoslawische Kirche gegründet hätten? Stepinac ist für die Verteidigung und für die Einheit der katholischen Kirche gestorben.
Überall behandelten die kommunistischen Regime die Kirche hart. Aber in keinem Land haben kommunistische Herrscher so viele katholische Priester getötet wie hier.
Miroslav Akmadža leitet das Kroatische Institut für Geschichte in Zagreb. Er ist Experte für die Kirchengeschichte in Jugoslawien. Den eigentlichen Grund für die Verurteilung von Stepinac sehen Akmadža und andere darin, dass sich der im Volk beliebte Erzbischof öffentlich gegen Titos' Regime und seine Methoden wandte. Am 30. September 1945 ließ Stepinac einen Hirtenbrief in den katholischen Kirchen des befreiten Landes verlesen. Darin prangerte er die Verfolgung und Ermordung katholischer Priester an.
Wir wissen alle, dass die Kampagne gegen Stepinac nach seinem Hirtenbrief im September 1945 begann, als er die Bischofskonferenz einberief und der Brief gegen die kommunistischen Herrscher öffentlich verlesen wurde. Das konnte ihm Tito nicht verzeihen, denn das geschah einen Monat vor den ersten Wahlen, in einem Schlüsselmoment, als Tito seinen Staat errichtete und dabei auch die Unterstützung der westlichen Alliierten benötigte.
Akmadža sieht Stepinac nicht nur als prominentes Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft. Er würdigt ihn auch als außerordentlich mutigen Verteidiger von Menschen in Not während des Zweiten Weltkriegs, unabhängig von Nation oder Konfession.
Es ist kein weiterer Fall in Europa bekannt, dass jemand sich so klar und offen dem Nationalsozialismus widersetzt hat wie Erzbischof Stepinac.
Ich gebe Ihnen das Beispiel von August Clemens von Galen aus Münster, der vom Altar aus vor den Nazis gegen das Töten von Behinderten protestierte. In Bulgarien, in Sofia, gab es einen Bischof, der sich auf die Schienen legte, um Züge zu stoppen, die ins Konzentrationslager fuhren. Es stimmt also nicht, dass Stepinac der Mutigste war.
Argumentiert dagegen der katholische Publizist und ehemalige Franziskaner Drago Pilsel aus Zagreb. Ob Alojzije Stepinac der mutigste unter den Katholiken im nationalsozialistisch beherrschten Europa war, darüber lässt sich streiten. Was feststeht, er hat viele Juden und Serben gerettet.
Ein Beispiel für das Engagement von Stepinac für Juden ist auf jeden Fall das jüdische Altenheim in Zagreb. Das hieß Lavoslav Schwarz. Die SS hatte Ende 1943 die Bewohner aus dem Haus vertrieben und hatte die Deportation nach Auschwitz angedroht. Und die jüdische Gemeinde bat Stepinac um Hilfe und Stepinac brachte 55 Bewohner dieses jüdischen Altenheims in Schloss Brezovica unter. Das war der Sommersitz der Erzbischöfe von Zagreb. Von diesen 55 jüdischen Senioren, die eben nach Auschwitz deportiert werden sollten, erlebten 52 das Kriegsende.
Stepinac hat sich an der Rettung mehrerer tausend serbischer Kinder aus den Konzentrationslagern des mit den Nazis kollaborierenden Ustascher Regimes in Kroatien beteiligt. Er hat vielen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde von Zagreb bei ihrer Flucht geholfen. Dem Oberrabbiner Miroslav Freiberger bot er Unterschlupf in seinem Bischofssitz an. Freiberger lehnte allerdings ab und kam in Auschwitz um. Bezeugt sind viele weitere Beispiele. Auch in seinen Predigten formulierte Stepinac Protest in großer Deutlichkeit, so in der Zagreber Kathedrale am 31. Oktober 1943.
Unabhängig davon, ob es sich um Kroaten, Serben, Juden, Zigeuner, Katholiken, Muslime, Orthodoxe oder andere handelt, wir haben im öffentlichen Leben immer das ewige Gesetz Gottes betont. Die katholische Kirche kennt keine Herrenrasse und keine Sklavenrasse.
Stepinac hat ab 1942 ganz dezidiert in den öffentlichen Predigten den Narzissmus, den Rassismus, die Vernichtung der sogenannten niederen Rassen angeprangert und verurteilt. Er hat ganz klar gesagt, dass das mit den Grundüberzeugungen der katholischen Kirche, mit dem Evangelium nicht vereinbar ist, dass jeder Mensch eine Würde hat, jeder Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist.
erklärt Claudia Stahl, die Autorin der deutschen Stepinac-Biografie mit Blick auf die Zeit des faschistischen Ustascher Regimes in Kroatien von 1941 bis 1945.
Diese Predigten haben in der internationalen Öffentlichkeit ein großes Echo gefunden. Die sind von Radiosendern im freien Europa und in den USA aufgegriffen worden und daraus ist zitiert worden. Und auch die Kommunisten im Übrigen haben seine Gedanken in ihre Flugblätter mit eingebaut. Das Echo der Ustascha war äußerst negativ.
Der Erzbischof Stepinac war kein römisch-katholischer Bischof in einem besetzten Land, wie es zum Beispiel die Niederlande waren. Er war Erzbischof in einem Staat, der sich als ultrakatholisch darstellte. Dort war er ungleich freier und seine Stimme ungleich stärker.
Jovan Čulibrk ist Bischof der serbisch-orthodoxen Kirche in der kroatischen Region Slavonien. Für ihn ist Alojzije Stepinac kein Verbrecher, aber auf keinen Fall ein Held.
Er hat ein paar Reden gegen den Rassismus gehalten, doch zu wenig und zu spät. Gemessen an den Möglichkeiten, die er besaß, kann man ihn heute nicht auf Biegen und Brechen zum Gerechten stilisieren.
Der Amtssitz des Bischofs Čulibrk liegt in der kleinen Stadt Pakrac, 130 Kilometer östlich von Zagreb. Čulibrk hat unter anderem in Jerusalem studiert und in der Gedenkstätte Yad Vashem geforscht. Und er war Teilnehmer der serbisch-kroatischen Kommission zum Leben und Wirken von Alojzije Stepinac, die auf einen Brief des damaligen serbisch-orthodoxen Patriarchen Irinej an Papst Franziskus von 2014 zurückging. In ihm hieß es:
Wir befürchten, dass es zu viele offene Fragen und noch nicht verheilte Wunden gibt, die Kardinal Stepinac symbolisiert, und dass seine Heiligsprechung Wunden und Unterschiede noch vertiefen würde.
Die offene Wunde, das sind die Massenmorde. Ein katholischer Erzbischof, der frei ist und eine starke Stimme besitzt, beschließt zu schweigen. Ab und zu mal schreibt er einen Brief. Ein solches Verhalten kann man menschlich verstehen. Dass er aber dafür heilig gesprochen werden soll, das kann wahrlich niemand verstehen. Die orthodoxe Kirche, damit meine ich die Bischöfe, die Priester und das Volk, haben unvorstellbar furchtbar gelitten. Nehmen Sie allein das Lager Jadowno. Es entstand sofort im Mai 1941 als Todeslager, noch vor allen deutschen Vernichtungslagern. Dort wurden zwei Bischöfe getötet, über 70 Priester und die Elite des serbischen Volkes, das damals auf dem Gebiet des unabhängigen Staates Kroatien lebte.
Diese Verbrechen, sagt Čulibrk, seien im Namen eines Staates verübt worden, der sich als katholisch verstand. Und sie hätten die Unterstützung eines Teils der katholischen Priesterschaft gefunden. Der von den Ustascha 1941 gegründete unabhängige Staat Kroatien erstreckte sich über Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Er verstand sich als kroatischer Nationalstaat, obwohl Kroaten nur wenig mehr als die Hälfte der Bevölkerung stellten. Die Ustascha erklärten die Muslime zu Kroaten. Gegen die Serben gingen sie mit Gewalt vor. Vertreiben, ermorden oder wenigstens zwangskatholisieren, lautete ihre Devise. Die Mitwirkung von Teilen der katholischen Kirche Kroatiens beim antiserbischen Terror des Ustascha-Regimes sei bis heute nicht aufgearbeitet worden, findet der Zagreber Historiker Hrvoje Klasić.
Warum hat die Kirche nicht die Kraft zu sagen, ja, wir hatten Priester, die gegen die Ustascha kämpften und mit den Antifaschisten zusammenarbeiteten. Aber wir hatten auch Priester, die in ihren Kirchen Hitlers Geburtstage feierten.
Klasics Ansichten gefallen vielen Kroaten nicht. Er wurde bereits öffentlich angespuckt und erhielt Morddrohungen. In Stepinac sieht er zwar keinen Kriegsverbrecher, aber auch keinen antifaschistischen Helden.
An der katholischen Kirche in Kroatien heute und an den, nennen wir sie, rechten Historikern stört mich, dass sie keinen einzigen Text über die Zusammenarbeit des katholischen Klerus mit dem Ustascha-Regime verfasst haben. Auch im Fall von Stepinac werden ausschließlich die Lichtblicke behandelt. Wenn man schreibt, dass Stepinac ohne Sünde war und verfolgt wurde, dass er Serben und Juden rettete, dann ist man ein Superkroate. Wenn man aber über Priester schreibt, die mit den Ustascha zusammengearbeitet haben, dann ist man ein schuftiger Kommunist und ein Hasser Kroatiens.
Auch der Publizist und frühere Franziskaner Drago Pilsel sieht die kroatische Erinnerungspolitik im Blick auf die katholische Kirche kritisch. Pilsel wuchs in einer kroatisch-deutschen Familie aus der Ustascher Emigration in Argentinien auf. Sein Vater war dort Leibwächter von Ante Pavelic, dem Führer des Ustascher Staats, der nach dem Zweiten Weltkrieg über Rom nach Argentinien geflohen war.
Als ich in Argentinien lebte, war Stepinac sehr wichtig für mich. Aber damals wusste ich fast nichts über ihn, außer dass er von den Kommunisten zu Unrecht verurteilt worden war. Als ich dann im Mai 1989 ins damalige Jugoslawien kam, begann mein Lernprozess.
Der Theologe und ehemalige Franziskanermönch Pilsel lebt heute in Zagreb und publiziert zu Kirchenfragen. Gemeinsam mit seiner deutschen Ehefrau Claudia Keller betreibt er das Portal Ecumena und engagiert sich für die Annäherung von katholischen und orthodoxen Christen, in erster Linie von Kroaten und Serben. Von besonderer Bedeutung ist für Pilsel Stepinacs Engagement in den 1930er Jahren unter dem Pontifikat von Pius XI.
Papa jehtio napravit encikliku kojom bi osudio.
Papst Pius XI. Wollte eine Enzyklika herausgeben, um den Antisemitismus zu verurteilen. Auf seinem Tisch landete die Doktorarbeit von John Lafarge, einem amerikanischen Jesuiten französischer Herkunft. John Lafarge und zwei weitere Jesuiten sollten die Enzyklika zur Einheit des Menschengeschlechts vorbereiten. Pius XI. Sagte zu Lafarge, geh bitte auf jeden Fall nach Zagreb. Dort haben wir einen sehr mutigen Erzbischof. Als erster in Europa hat er die Caritas für die Betreuung von Juden engagiert, die nach dem Anschluss aus Österreich geflüchtet sind.
Drago Pilsel hat die Beziehungen zwischen Stepinac, Pius XI. Und Lafarge am Vorabend des Zweiten Weltkriegs erforscht.
In seinen Memoiren beschreibt Lafarge Stepinac als eifrigen Verfechter von Glauben, Recht und Gerechtigkeit. John Lafarge sieht 1938, Stepinac hat das Problem von Antisemitismus und Rassismus glasklar erkannt. Stepinac trägt sehr bedeutende Sätze zur Enzyklika bei. Aber Papst Pius XI. Stirbt 3 Tage vor der geplanten Veröffentlichung. Der Nachfolger, Pius XII., entscheidet, diese Enzyklika nicht zu veröffentlichen. Erst 1995 wurde sie wiederentdeckt.
Für Drago Pilsel ist Stepinac der Enzyklika, die er mitgeprägt hatte, nicht treu geblieben, denn
ich bin mir sicher, dass der Brief der serbisch-orthodoxen Kirche an Papst Franziskus zutrifft. Stepinac hat einige Serben gerettet, aber der Mehrheit der serbischen Opfer hat er den Rücken zugewandt.
Stepinac handelte höchst widersprüchlich, findet Pilsel.
Meine Frage lautet, warum war er 1941 blind gegen den Rassismus der Ustascha? Meine Antwort ist, Stepinac wollte so sehr einen kroatischen Staat, dass er bereit war, vor den negativen Seiten die Augen zu verschließen. Er sagte am 28. April 1941, dass dieser Staat ein Werk Gottes sei. Wie konnte die Zerstörung von Synagogen für ihn ein Gotteswerk sein? Wir Katholiken tragen eine große Verantwortung dafür, was den Serben, aber auch den Juden und den Roma angetan wurde. Ich habe den Eindruck, dass man heute mit Hilfe von Stepinac die Geschichte korrigieren, beschönigen möchte. Das ist ehrlos. Wir müssen uns zu unseren Sünden bekennen.
Kurz nach dem Tod von Papst Franziskus weiß niemand, wie es mit dem Verfahren zur Heiligsprechung von Erzbischof Aloysius Stepinac weitergehen wird.
Die orthodoxe Kirche hat von Anfang an gesagt, dass die römisch-katholische Kirche über die Heiligsprechung entscheidet. Aber vergessen Sie nicht, die gesamte orthodoxe Kirche ist am Fall Stepinac interessiert. Auch das Patriarchat von Moskau und der Patriarch von Konstantinopel. Dieser Fall geht weit über das Verhältnis von Serben und Kroaten hinaus.
Der serbisch-orthodoxe Bischof und Holocaust-Forscher Jovan Čulibrk hofft, dass die vom Vatikan gegründete Stepinac-Kommission ihre Arbeit in Zukunft wieder aufnimmt. Von Deutschland, ohne dass die Verbrechen des Usterscher Regimes nicht möglich gewesen wären, erhoffen er und andere sich Unterstützung für weitere Forschungsarbeiten. Unterdessen verehren die meisten kroatischen Katholiken Stepinac längst als Märtyrer. Für sie ist er heilig und sie hoffen, dass der neue Papst Leo XIV. In ihrem Sinne einen neuen Weg beschreitet und Stepinac alsbald heilig spricht.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Xenia Svetkovic-Sander und Martin Sander. Umstrittenes Erbe. Katholische Kirche und Erinnerungspolitik in Kroatien. Redaktion Ulrich Pick.